Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@qs24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wichel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.qs24.tv.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Die heutige Sendung mit meinem Gast, der Dr. Dietrich Klinghardt, wird sich über Elektrosmog gehen, Elektrosmog und Krebs, Elektrosmog und Grenzwerte. Und er ist ein ausgewiesener Experte und deshalb ist es mir eine große Ehre und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass er heute wieder mir zugeschaltet ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Dietrich.
Danke, Alexander.
Ja. Danke, dass du dir schon wieder Zeit nimmst für mich und unsere Zuschauerinnen, um einfach deine Erfahrungen und dein Wissen uns zu schenken. Ganz herzlichen Dank schon vorweg.
Ehrensache.
Elektrosmog, ich höre immer wieder sehr vieles darüber, auch über das angehende 5G-Netz und möchte gerne den Ball zu dir rüberspielen. Was passiert mit uns, wenn das da ist?
Ja, also erstmal, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das Wichtige ist, dass das bereits bestehende 3G-Netzwerk eine Katastrophe ist für die Volksgesundheit, für die Gesundheit von jedem. Ja, wir wissen, dass die Trägerfrequenz, die 2,4 Gigahertz, absolut zerstörend wirken auf unser Metabolismus, aufs Immunsystem, auf die Darmbakterien, die werden kaputt gehauen damit. Wir wissen, dass die Zellen, dass Kalzium in die Zellen reingetrieben wird, das ist der Altersfaktor, ja, dass also diese Strahlung, ständige Dauerstrahlung, macht uns alt mit allen Erscheinungen, die damit kommen, und erhöht dramatisch unser Krebsrisiko, oder? Es gibt viele Studien. Ich beschreibe mal die erste Studie, die es gab, was das Krebsrisiko angeht. Das war in einer kleinen Stadt in Nordbayern, Naila, die sogenannte Naila-Studie. Damals sollte ein Mast errichtet werden für diese zwei, damals 1G oder 2G, was auch immer das war. Und die bayerische Bevölkerung, stur wie die Bayern sind, sagen, nein, wollen wir nicht, machen wir nicht, wir brauchen sowas nicht. In dem ganzen Dorf hatte sich verschworen. Daraufhin hat die Industrie, die da ihren Sendemast hinbauen wollte, die Stadtverwaltung verklagt. Da gab es einen weisen Richter, der sagte, okay, also ich erlaube, dass dieser Turm gebaut wird, aber es muss eingebettet sein in eine Langzeitstudie. Gut, und dann wurden also die Krebsraten zum Beispiel errechnet, die es bis jetzt da gab, in dem Ort, in der Umgebung. Dann wurde der Mast gebaut und dann kam die Sendung und dann wurden die Krebsraten verfolgt. Und man sah, dass in den ersten 5 Jahren absolut nichts passierte. Und nach 5 Jahren fing dann die Kurve an, langsam hochzugehen. Und nach 10 Jahren dramatisch hochzugehen, der neuen Krebsfälle. Der Schluss der Studie war, dass der Handysendefunk verursacht Krebs, aber nicht über Nacht, sondern dass es eine Vorlaufzeit braucht von mindestens 5 Jahren, bis es weitergeht. Daraufhin sollte dieser Turm abgebaut werden, dann ging die Handysendefunkindustrie wieder in die Gegenklage und sagte, nein, er wird nicht abgebaut, weil es gibt ja nicht wirklich ein Problem, oder? Und dann anderer Richter, das im Zusammenhang mit der deutschen Regierung, die entschieden dann, dass die Handysendefunkindustrie nochmal eine neue Studie machen muss. Und anstatt einer Studie wurden dann 4 oder 5 Studien angelegt in Deutschland, weil auch in anderen europäischen Ländern, um zu beweisen, dass es ungefährlich ist. Und wie wurden die Studien gemacht? Ihr könnt es euch denken, oder? Riesenstudien angelegt. Und wie lange wurden die Studien, die Patienten verfolgt?
4,5 Jahre wahrscheinlich.
3 Jahre. Ja, 3 Jahre. Weil bekannt war, nach 5 Jahren geht's hoch. Studien für 3. Und das wurde als Beweis genommen von der deutschen Regierung und anderen Regierungen in Europa, dass der Handysendefunk hier ungefährlich ist. Mhm. Gut, es gibt inzwischen andere Studien, die zeigen, dass Leute, die in der Nähe von einem Mast wohnen, über 4-mal die Krebshäufigkeit haben als die Leute, die weiter weg wohnen. Es gibt die Bioinitiative Report, heißt es, wo die Studien alle zusammengefasst sind, die es gab. Auf jeden Fall die Häufigkeit, wenn Leute das Handy benutzen, die Häufigkeit der Hirntumoren geht deutlich hoch und Tumoren von der Speicheldrüse hier, die geht hoch. Sehstörungen, Netzhautablösung auf der Seite geht hoch. Also es gibt auch viele andere Erkrankungen oder Erkrankungsbilder, die hochgehen. Aber was mein Hauptinteresse ist, ist das Gehirn. Ja, was passiert mit dem Gehirn? Und wir wissen, dass Kinder, sobald die WLAN-Anlage im Wohnzimmer steht, werden verhaltensauffällig. Das heißt, die können sich nicht mehr konzentrieren. Die Noten in der Schule stürzen ab. Die Schlaflosigkeit kommt. Die Aufmerksamkeitsstörung kommt. Vor allen Dingen eben der Effekt aufs Gedächtnis. Das ist alles gut dokumentiert in Studien, dass damit eigentlich das Gehirn, so wie wir es mal kannten, eigentlich zugrunde geht. Ja, dass die Leute, Kinder, die mit dem Handysendefunk aufwachsen in der Wohnung, schon frühzeitig als Teenager schon Zeichen typisch für den Morbus Alzheimer bekommen. Ja, die sogenannte digitale Demenz. Und es wird ja immer stärker und immer schlimmer. Und jetzt, was das 5G angeht, bei 5G gibt es drei Wellenlängenbereiche, die verwendet werden, also ein Niederwellenbereich, ähnlich wie der Polizeifunk früher war, der selber sehr schädlich ist. Dann diesen mittleren Bereich, oben des 2,4 Gigahertz herum. Und dann einen hochfrequenten Bereich, so über 28 Gigahertz. Und diesen hochfrequenten Anteil können wir nicht messen mit den Geräten, die uns zur Verfügung stehen, oder die Geräte wären sehr, sehr teuer, sodass keiner von uns Ärzten oder Wissenschaftlern kann sagen, wo das 5G bereits angeschaltet ist, weil wir es nicht messen können, und können nicht sagen, was die Gesundheitsauswirkungen sind, weil wir können nicht vergleichen Gegenden mit 5G gegenüber Gegenden ohne 5G, weil wir es nicht messen können, oder? Aber ich habe es bereits in einer von deinen Sendungen gesagt, der erste Ausbruch der Corona-Krise in den USA war bei mir um die Ecke, 2 Kilometer entfernt von meiner Praxis, in einem Krankenhaus, das erste Krankenhaus in den USA war, das voll mit 5G ausgerüstet war. Ja, bereits im Juli 2019 hatten die dort die volle Ausrüstung. Es lief nicht nur in dem Krankenhaus, sondern in diesem Ortsteil. Und in diesem Ortsteil war die Todesrate von Corona 60%. 60%. 60, nicht 0,6, 0,06, sondern 60% der Leute, die diagnostiziert waren mit Krankheitssymptomen und positiv waren im Test, 60% Todesrate in diesem 5G-Bereich. Wow. Und es gibt inzwischen 2 Folgestudien, die natürlich keiner veröffentlichen kann. Ja, die Zeitschriften sind alle unter dem finanziellen Einfluss der Handysendefunkindustrie. Aber es gibt eine Studie vom Mark de Havas in den USA, die deutlich zeigt, dass die Todesraten von Covid-19 dort am höchsten sind, wo 5G bereits etabliert ist.
Und genau diese Aussage wird eigentlich als Verschwörung tituliert, dass das unsinnig ist.
Dieses Wort Verschwörungstheorie ist halt so ein Totschlagargument, womit man alle Gegner ausschaltet sofort mit einem Wort. Das kommt ja aus einem psychologischen Labor, das vor ungefähr 20 Jahren gesucht hat nach Worten, mit denen man Unangenehmes ausschalten kann mit einem Wort. Und das war das Wort Verschwörungstheorie, das die damals erfunden hatten. Ja gut, und dann gibt es jetzt den Spanier von der Uni in Madrid, der fantastische Arbeit gemacht hat. Der hat geschaut, wo in Spanien, aber auch in Italien, die höchste Konzentration ist von 5G. Und es korreliert mit da, wo die höchste Konzentration von Todesraten ist von Covid-19, und es ist identisch die gleiche Karte. Ja. So, das mal als Grundbasis. Und dann wollten wir sprechen über die, wieso schaltet sich die Regierung nicht ein, wieso wird es toleriert? Und dann geht es um die Grenzwerte, oder? Die Regierung richtet sich ganz stur in Schweiz und Deutschland ganz stur nach den sogenannten Grenzwerten. Was ist erlaubt an Strahlendichte, das von den Handysendemasten oder von den Sendeanlagen kommen, was kommt von eurer WLAN-Anlage, wie hoch dürfen diese Werte sein. Und es geht immer nur darum, dass die Werte eingehalten werden, die von der Regierung etabliert sind. Die sind etabliert worden in den 80er Jahren aufgrund von einem einfachen Feldversuch. Ja, der wurde entweder späte 70er oder Anfang 80er Jahre gemacht. Da wurde ein künstlicher Kopf hergestellt mit der ähnlichen Dicke von Plastikknochen, wie unsere Knochen sind, und ähnliche Gewebedichte, wie unser Gehirn ist. Und da wurde ein Temperatursensor innen etabliert an verschiedenen Stellen, um die Temperatur innen zu messen. Und dann wurde dieser Kunstschädel bestrahlt von außen her mit Radiowellen, um zu schauen, ab welcher Wellenstärke die Temperatur im Gehirn über ein bestimmtes Maß erhöht wird. Und diese Wellenlängenstärke, die nur erlaubt, dass das ungefähr um 1 Grad hochgeht, die Temperatur im Gehirn, wurde dann als Richtwert genommen. Unter der Annahme, dass die Temperaturerhöhung der einzige Schaden ist, den der Handysendefunk verursachen kann. Völlig unbeachtet der unzähligen anderen biologischen Effekte, die durch den Handysendefunk entstehen.
Und das ist heute noch so. Das gilt.
Das ist heute noch so. Dieser Grenzwert ist das, was heute verwendet wird. Es wurde nie wieder wiederholt, diese Grenzwertversuche unter Einbezug von neuen biologischen Einsichten, wurde nie wiederholt. Der Grenzwert von ungefähr 1980 ist der Grenzwert, der steht, der von der Schweiz geachtet ist, von Deutschland, Österreich, von Italien, von Frankreich. Und da fragt man sich natürlich als Arzt und als normaler Mensch, sind wir denn noch ganz normal? Oder was ist hier los, oder?
Aber ist das die Regierung auch bewusst, auf was für eine Studie diese Grenzwerte denn überhaupt gemacht wurden? Weil das hört sich ja total lächerlich an.
Ja, es ist wirklich genauso lächerlich, wie ich es hier sage. Und ist natürlich der Ruf von uns, ist danach die neue Grenzwertbeurteilung muss unbedingt kommen. Und das Problem ist jetzt der Interessenkonflikt, oder? Dass die Regierung verkauft diese verschiedenen Wellenlängenbereiche an die Industrie und kriegt monatlich dafür Miete sozusagen, Riesengeldbeträge, die in die Koffer von der Regierung kommen. Mhm. Und es ist praktisch keine Regierung immer mehr fähig, finanziell sich in Streit zu legen mit der Handysendefunkindustrie. Ja, die ist inzwischen 8-mal stärker als die pharmazeutische Industrie finanziell gesehen.
Kann man sich kaum vorstellen, sowas. Ja?
8-mal stärker, ja. Und,
aber eine ganz wichtige Frage vom Anfang an, hast du gesagt, das ist dieses 2,4 Gigahertz. Warum wechselt man da nicht die Frequenz auf ein biologisches Fenster, wo vielleicht nicht so schädlich wäre? Es wäre doch ganz einfach, oder?
Ja, und das ist natürlich da, wo ich Böses vermute. Ja, denn wir wissen, dass Barry Trower, da war der Forscher, der für MIT, für den englischen Geheimdienst gearbeitet hat in den 60er und 70er Jahren, der sollte nach Frequenzen suchen, die Bevölkerung sterilisieren über 1-2 Generationen und Frequenzen, die so moduliert werden können, dass sie das Verhalten der Bevölkerung beeinflussen. Und die ideale Trägerfrequenz für beides waren 2,4 Gigahertz, die auch, er hat ein religiöse Konversionserlebnis gehabt und spricht jetzt darüber, was damals gemacht wurde an Versuchen. Ja, da wurden ganze Waisenhäuser wurden sterilisiert mit diesen Frequenzen. In psychiatrischen Kliniken wurden sie angewandt, um psychiatrisch kranke Patienten unfruchtbar zu machen. Und die gleichen Frequenzen wurden angewendet, um Demonstrationen und Revolutionen in England zu unterdrücken, die es auf den Straßen immer wieder gab. Und diese Wellenlänge angenommen wurde von den verschiedenen Regierungen in Europa und in den USA, im Westen, nicht in China, die benutzen andere, und Russland benutzen andere, aber dass die bei uns gerade angenommen wurden, ist kriminell, also ein Verbrechen gegenüber der Menschheit. Aber Das ist da, wo wir im Moment sind.
Na, ich hoffe nur, dass die Zeit 2020 reif ist, dass jeder Dreck und jeder Mist, der gemacht wird, an die Oberfläche kommt. Vieles bewegt sich ja jetzt im Moment auch sehr stark.
Ja,
ist da nur zu hoffen. Aber bei 5G habe ich immer noch das Gefühl, dass halt sehr viele, das Volk sehr gerne sagt, ich brauche das, es ist cool, es ist nett, ist zu meinem großen Vorteil. Und jetzt eine Lobby aufzubauen, eine Opposition, die das kritisch hinterfragt, scheint mir sehr schwierig zu sein, oder?
Ja, es gibt sicher mehr Widerstand und mehr widerstandswillige Wissenschaftler, als man allgemein weiß. Die werden nur wahnsinnig attackiert. Ne? Die werden ja sehr schnell lächerlich gemacht oder sehr schnell in den Dreck gezogen, wie wir sagen in Deutschland, mit Polemik, nicht mit Wissenschaft, sondern einfach nur mit, sieht man doch nicht, die Strahlung sieht man doch nicht, kann doch nicht schädlich sein, oder? Wir können nur einfach die Welt anschauen und sehen, dass die Welt im Moment so den Bach runtergeht. Und gerade diese Covid-Krise oder die Angst, die entsteht, ist ja gerechtfertigt bei der Covid-Krise, weil Leute, die in bestimmten Gebieten wohnen, wirklich sehr krank werden damit und wirklich sterben. Aber dass dieser Tod direkt in Zusammenhang steht mit der Strahlenbelastung, die die Leute haben in den Gegenden, diese Studie wird nie veröffentlicht werden, obwohl, wenn man die Daten sieht von dem Spanier, es ist absolut überzeugend und erschütternd. Und
hast du diese Studie, lieber Dietrich, hast du die? Ja, könnte ich die allenfalls für die Zuschauerinnen und Zuschauer haben, falls sie das haben möchten?
Ich habe auch eine Übersetzung davon ins Englische, die relativ gut ist. Ja, und das ist absolut wichtig. Vielleicht als Letztes noch, was ich sagen möchte. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser hohe Strahlenanteil von 5G wirklich gefährlich ist oder nicht, weil wir den bis jetzt nicht messen können und von daher wirklich nichts Autoritäres sagen können. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist Folgendes, dass 2,4 Gigahertz war absolut tödlich für uns als Mensch, unsere Fruchtbarkeit, unsere Gefühle, unsere Gedanken und die Gesundheit unseres, absolut tödlich. Für 2,4 Gigahertz war es notwendig, alle halben Kilometer bis alle 750 Meter einen Sendemasten zu haben. Für 5G, wir brauchen den Sendemasten alle 50 Meter. Und bis jetzt sind alle 5G-Sendeteile, die wir gesehen haben, auf Ampeln und auf Straßenlaternen, sind auch bestückt mit 2,4G. Das heißt, dass das 5G automatisch so eingerichtet ist, dass das 2,4G mitkommt. Und diese sterilisierenden Frequenzen, die bis jetzt alle halben bis dreiviertel Kilometer waren, haben wir jetzt alle 50 Meter. Das heißt, die Strahlendichte ist, wenn man die Mathematik macht, um ein mehr als hundertfaches erhöht, der wir jetzt ausgesetzt sind in den Gegenden, wo 5G ist. Und wahrscheinlich ist dieser 2,4 Gigahertz Anteil von diesem 5G-Spektrum wahrscheinlich der tödliche Teil. Der war es immer schon und wird jetzt eben noch massiv verstärkt.
Jetzt wird es mir dann bald schlecht von diesen Dingen, die du erzählst. Haben wir nicht auch noch ein 5G-Netz, das irgendwie über die Satelliten aufgebaut wird?
Ja, das ist natürlich der Elon Musk und sein Freund, der Gründer von Amazon, der Bezos, haben inzwischen über 6000 Satelliten installiert, die diese 5G-Frequenz auf uns niederrieseln. Wobei man sagen muss, das Gute dabei ist, dass die Strahlendichte relativ gering ist. Das heißt, die Amplitude, der Amplitudenmesswert, den wir bis jetzt zumindest, der uns mitgeteilt wurde, ist relativ gering. Und so dass das wahrscheinlich nicht so tödlich ist, wie das, was von der Straßenlampe vor unserem Haus kommen wird. Ja, und, aber wie gesagt, wir halten uns da ein bisschen zurück mit der Meinung. Wir sehen einfach, dass seit die Satelliten da oben sind, sehen wir in der Praxis ganz neue Schattierungen von Krankheitsbildern, die wir früher nie gesehen haben. Und ich muss schon sagen, dass ich den Verdacht habe, dass jetzt durch die gesamte Strahlung der Erde einfach vieles, vieles kaputt gehen wird. Wenigstens im Insektenbereich, dass die Insekten absterben und damit die Singvögel absterben und dass vieles von den Bakterien, also die Pilze und Bakterien, die unsere Erde so reich machen, dass wir Nahrungsmittel anbauen können, dass dort ganz, ganz viel kaputt gehen wird. Das ist aber völlig klar von dem Wissenschaft, die wir bereits haben. Und dass es hier keinen Widerstand gibt, ist verständlich, oder? Weil die Leute eben nur dann Widerstand leisten, wenn sie was sehen, oder? Klar. Wenn sie hören. Ja. Und Strahlung ist eben nun mal unsichtbar.
Wo ich mir auch große Sorge mache, ist, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen Gott spielen und von außen her die Erde bestrahlen und eigentlich gar nicht wissen, was wir da auslösen können. Es hat ja alles über Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren ist das gewachsen. Es hat ein System und jetzt tun wir sowas, oder? Aber lass uns noch kurz diese Sendung versuchen, ein bisschen positiv abzuschließen, lieber Dietrich. Was kann jeder tun, damit er es nicht allzu arg abkriegt?
Mhm. Gut, es ist gar nicht so schwer. Also das Wichtigste ist, dass das, was tödlich wirkt an der Strahlung, ist die kumulative Belastung. Es ist jetzt nicht ein einzelner Wellenlängenbereich, sondern es ist die Gesamtbelastung, die wir haben. Und wo wir am meisten Zugriff haben, ist zu Hause. Ja, also wir bestehen daraus, keiner von meinen Patienten darf einen WLAN-Router zu Hause haben. Ich bestehe darauf, dass Leute eine angestöpselte, eingekabelte Verbindung haben. Es gibt immer weniger Techniker, die wissen, wie man sowas einrichtet zu Hause. Mhm. Ja, aber es kostet wenig. Es kostet höchstens ein paar hundert Franken. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Und das reicht aus. Wenn der Nachbar oben und rechts WLAN hat, habe ich sie ja eigentlich auch in der Mitte.
Ja, es ist wichtig, dass die Amplitude der Wellenlänge, die man abbekommt, mit dem Quadrat der Entfernung reduziert sich die Strahlendichte. Ja. Und das heißt, alles, was außerhalb vom Haus ist, ist schon weniger schlimm.
Gut.
Und je weiter weg es ist, desto weniger. Und das Wände sind relativ gut im Abwehren, Abmindern der Strahlung. Ihr habt ja in der Schweiz noch richtige Häuser, nicht so wie in Amerika nur diese Pappschachteln. Ja, ihr habt ja richtige Häuser. Klar. Mit richtigen Tegelsteinen.
Ja.
Und das ist ein relativ guter Schutz. Was ich empfehle, ist, dass auch Vorhänge an die Fenster kommen, die Strahlen abhalten. Und die Firma, die wir verwenden, heißt Swiss Shield. Ja, das ist also führende Firma in dem Gebiet, ist in der Schweiz. Die machen auch Wandfarben und machen Abschirmkleidung. Ja, Swiss Shield.
Also deine Idee ist, eine Wohlfühloase zu bauen zu Hause, damit er die Anspannung hat außerhalb des Hauses, aber zu Hause die Entspannung. Also Sympathikus und Parasympathikus, Ausgleich.
Absolut. Und die wichtige Zeit, wo wir abgeschirmt sein müssen, ist die Schlafzeit. Ja, und da haben wir, wie gesagt, wir haben als einfache Lösung, nennen wir den Schlafbaldachin. Das ist so ein Moskitonetz mit diesem Swiss Shield Stoff. Das kommt übers Bett und reduziert die Strahlenmenge, die der Körper abkriegt, auf ein Zehntausendstel etwa. Ja, das ist also Riesenschutz. Und wir bestehen darauf, dass nachts die Sicherungen ausgestellt werden, weil auch diese ambiente Ströme und Felder im Haus vom normalen Haushaltsstrom auch kumulativ mitwirken an dem Strahlenschaden. Ja. Ja. Also es ist wichtig, dort zu reduzieren, wo wir reduzieren können.
Ja.
Und damit, das wird ausreichend sein. Auch der vernünftige Umgang mit dem Handy, eben auf Lautsprecher stellen, so weit vom Kopf weg wie möglich, so viel mit Textbotschaften umgehen wie möglich. Und wir haben ja noch Spielräume, wo es noch vieles geht. Was wir nicht abschirmen können, ist das, was von oben kommt. Ich trage selber, ich zeige es mal ganz kurz, habe den Hut extra abgenommen, aber normalerweise auch zu Hause laufe ich so rum, ja, das ist mein Hut, der vollständig abschirmt, das, was von oben kommt. Und mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich für mein Gehirn. Zumindest ich spüre den Unterschied am Ende vom Tag, wenn ich den Hut trage, gegenüber Tagen, wo ich ihn nicht trage.
Ich habe noch die allerletzte Frage, weil du vorne noch das Wort Sterilisation ins Wort genommen hast. Da betrifft das mehr die Männer oder auch die Damen?
Die Männer sind mehr betroffen als die Damen. Ja, also Männer sind, also der ganze Apparat im Hoden geht eigentlich kaputt durch die Handysendestrahlung.
Ja.
Aber bei Frauen, was uns Sorgen macht, sind die Eier, oder? Von einer Frau, die sind angelegt bei Geburt, ungefähr 30.000 oder 35.000. Und die sind eigentlich sehr, sehr stabil gegenüber Umwelteinflüsse, gegenüber Toxine oder so. Aber der DNA-Schaden vom Handysendefunk erreicht die Anlagen der Eier im Eierstock. Und das ist schade. Und
da ist noch meine Frage präventiv. Gibt es da irgendwelche Präventivmaßnahmen? Zum Beispiel Herren mit irgendwelchen, sagen wir mal, eine Silberunterhose zum Abschirmen von Strahlen oder?
Ja, wir empfehlen inzwischen allen Lebenden die Kleidung zu tragen, die WLAN-Wellen abschirmen. Ja, und es lässt sich gut abschirmen. Vor allen Dingen bei 5G, dieser hohe Wellenlängenbereich, der geht nur 2 mm in die Haut. Das heißt, die Haut selber ist schon abschirmend. Mhm. Wenn ich dann noch ein T-Shirt drüber trage, das aus dem Swiss Shield ist, da kommt nichts mehr durch. Also die Abschirmkleidung bin ich ein sehr großer Freund. Wir haben klinische Hinweise, es funktioniert wirklich. Wir haben bei KI Science, ein Mittel entwickelt. Es gibt 4 Kräutermittel, die in der Wissenschaft rausstehen, die unsere Zellen schützen vor den Radiowellen. Ginkgo biloba, kennt ihr das, eins? Und es gibt noch 3 andere Kräuter. Eins ist kein Kräuter, es ist Propolis von Bienen. Und dann 2 andere Kräuter, die die Zellen massiv stärken, um sich abzuschirmen gegen den Elektrosmog. Ja, das Mittel heißt Ray Wave. Ray, wie Strahlen und Wave, ja, das ist fantastisch. Mhm. Die elektrosensiblen Leute spüren sofort nach ein paar Tagen Einnahme von dem Mittel, dass es ihnen besser geht. Und dann ist es insgesamt der Umgang mit Antioxidantien. Also der Schaden an der Zelle vom Handysendefunk ist oxidativer Schaden. Und alle Antioxidantien haben einen schützenden Effekt. Mhm. Glutathion, Alpha-Liponsäure, dieser ganze Bereich.
Vitamin C, 3, 4, 5, 6 Gramm am Tag, oder?
Genau. Aber eben für den Strahlenschutz und die Krebsverhütung ist es wichtig, diese Kräutermittel dazu zu nehmen.
Lieber Dietrich, Sendezeit durch. Ich lerne immer so viel, wenn ich dich als Mentor da wieder vor dem Fernseher sehe und mit dir sprechen darf. Tausend Dank im Namen von mir und ich hoffe auch von allen meinen Zuschauerinnen und Zuschauern gebührt dir ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst und uns aufklärst. Danke vielmals.
Danke, Alexander. Ein Gruß an meine Schweizer Freunde und alle anderen Zuhörer, die im Feld irgendwo sind.
Das ist lieb von dir. Danke. Super. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben und bitte sind Sie so gut und stellen Sie auch diese Sendung als oppositionelle Sendung, als Sichtweise, eine andere Sichtweise dar und verbreiten Sie die auch über die Social-Media-Bereiche, damit viele Menschen auch die Chance haben, eine andere Sichtweise auf die Dinge, als die uns die Mainstream sagen, für sich wahrzunehmen und selber zu entscheiden, was ist für Sie Sache, was ist für Sie Fake, was ist für Sie Verschwörung, egal, aber wir brauchen einfach eine Fülle von Informationen, um hier eine Meinung zu bilden. Und insbesondere auch diese Hinweise vom Herrn Dr. Klinghardt, Präventivmaßnahmen zu treffen, wie eben auch zu Hause den Wohnraum so zu schützen, dass man da sich wieder erholen kann. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.